Wäre ich ein Mann gewesen, hätte man mir unterstellt, eine originelle Idee, wir unterstützen dich. Dadurch, dass ich aber eine Frau war und die mir sofort gesagt haben, da kommst du nie weiter.
Hallo und herzlich willkommen zu Auf ein Glas Champagner mit Marianne. Frauen in der Gastronomie. Marianne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich sehr, dass ihr nach der kleinen Winterpause wieder dabei seid bei meinem Podcast Auf ein Glas Champagner mit Marianne, Frauen in der Gastronomie. In diesem Podcast geht es nicht nur um Gastronomie, sondern auch vor allem um die besonderen Herausforderungen, denen sich gerade die Frauen in der vermeintlichen Männerdomäne Gastronomie täglich stellen müssen. Es geht darum, den Frauen der Gastronomie im wahrsten Sinne des Wortes eine Stimme zu geben. Eine sehr starke und unabhängige Geschäftsfrau ist heute bei mir zu Gast. Ich freue mich sehr, dass Eva Maria Hilker, Herausgeberin der Gastronomiezeitschrift Espress, heute bei mir ist.
Na, und ich freue mich erst.
Ja, liebe Eva Maria, hallo, bitte fühle dich wirklich herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Freue mich sehr. Das ist ein Highlight in diesen Krisenzeiten, mal wieder zu kommunizieren. Das fällt mir ja wahnsinnig schwer. Also diese Enthaltsamkeit. Ich habe ja nicht umsonst diese Zeitung gegründet, weil in ein Restaurant gehen, verwöhnt zu werden. Also dieses alltägliche Entspannen und mit hochprofessionellen Menschen umgeben zu sein, sich mit Freunden auszutauschen, das fehlt mir unendlich. Also da kann jeder den Lieferdienst kommen, wie er will. Ich will wieder ins Restaurant.
Oh, das wollen wir, glaube ich, alle. Es wäre vielleicht ganz schön, wenn du dich vielleicht einmal kurz vorstellen würdest. Es gibt ja, unsere Zuhörer sind ja sowohl Gastronominnen und Gastronomen als auch Menschen, die nicht aus der Gastronomie kommen. Mhm. Und einige, die vielleicht dich jetzt als Fachzeitschrift auch nicht kennen und würde es mit Sicherheit sehr interessieren, wieso dein Werdegang war, was du jetzt machst, was dich vielleicht auch inspiriert hat. Und vielleicht fangen wir damit mal an.
Ja, sollen wir nicht mal anstoßen?
Ja, hast du was gemacht? Entschuldigung, ich habe schon wieder so laut gelacht.
Hier.
Herzlich willkommen. Warte, ja. Wir haben die Gläser ja noch nicht benutzt. Doch. Können wir ja auch einmal richtig
was
schön
trinken
anstoßen.
Wir?
Ich habe was Schönes aus dem Keller geholt. Und zwar habe ich eine ganz wunderbare, tolle Lieferantin, die sich auf Champagner spezialisiert hat. Das ist die Santa Rubens. Und die verkauft nur Champagner, und zwar Winzer-Champagner. Und von ihr habe ich heute mitgebracht ein Uré Frère. Von dem hatten wir auch schon mal was in einem der Podcasts. Das ist jetzt aber etwas, was es noch nicht so lange gibt. Und zwar ist es ein 2013er Blanc de Noir, also sozusagen Champagner, weiß gekeltert, aus roten Trauben. Das heißt, der wird abgepresst, bevor die Gärung stattfindet und dieser rote Farbstoff Oinin aus den Schalen austritt.
Zu mir, Gott. Ja, ich bin sozusagen ein journalistisches Urgestein. Und habe in den besseren Jahren, in den 80ern, angefangen, ein Volontariat zu machen beim damals legendären Tippmagazin. Und habe Stadtpolitik, Bauen in der Stadt. Damals, nach Mauerfall, war das ja wahnsinnig wichtig, Stadtentwicklung. Was passiert hier, Baustelle Berlin. Und eben ein Auge immer auf Stadtpolitik gehabt. Und da ging es halt los, dass Essen plötzlich mal auch eine Rolle gespielt hat. Vielleicht auch, weil in der Hauptstadt der DDR das Essen noch schlimmer war als im Westteil. Ich weiß es nicht, wie es plötzlich zu dem Boom kam. Und dann hieß es einfach, schreib mal. Weil ich immer gekocht habe. Ich habe für die Redaktion alle 14 Tage bei der Produktion gekocht.
Hast du das damals auch schon gemacht?
Ah, ja, okay. Dann hieß es, die kann kochen, dann kann sie auch essen und schmecken. Ja, und dann ging's los. Dann fing das an im Tipp mit, glaube ich, einer Rezension pro Ausgabe. Ich kann mich noch erinnern an Edith, die ja damals Riesenprobleme hatte. ich weiß gar nicht, ob du dich erinnern kannst, die wurde da mit Stinkbomben und Gentrifizierung, ich weiß gar nicht, wie es damals hieß, der Kapitalismus kommt, solche Geschichten, muss man sich immer auch noch vor Augen halten, wenn man heute über die Gastronomie redet. Und es hat sich einfach mehr und mehr entwickelt, dass sich in diesem Bereich, was, sagen wir mal, Alltagskultur bedeutet, da mehr reingerutscht bin. Und es wurde ein riesen Ressort, ein riesen Aufwand. Es waren plötzlich 2 Doppelseiten. Es wurde jährlich 2 Sonderausgaben. Es gab Booklets und. Und dann bleibt dir halt nicht mehr viel übrig, um über Stadtpolitik oder sonst was. Da hast du eine Truppe von Leuten, die ja arbeiten. Dann bin ich davon weg. Dann waren wir noch Berliner Zeitung, Geschmackssache. Ende der 80er habe ich angefangen. Und Nullerjahre bin ich dann ausgestiegen mit einem damals sogenannten goldenen Handschlag, mit der Verpflichtung weiter für den Verlag zu arbeiten, Berliner Zeitung und Typ. Und dann hat sich das ergeben, dass ich eigene Projekte gemacht habe, wo alle Herren der Medienlandschaft nur die Hände über den Kopf geschlagen haben und gesagt haben, in dieser Zeit jetzt noch eine Zeitung, was soll das? Aber ich habe da von Anfang an dran geglaubt, das ist mein Ding. Wir haben dann auch noch ein anderes Magazin gehabt, der Fritz Brandenburg, das wird auch wieder kommen. Und wir hatten ein Modemagazin, das war der größte Flop aller Zeiten. Ein wunderschönes Heft, so traumhaft, toll, weiß nicht, offener Stich bin, ach, es liegt noch bei uns, ich liebe es. Aber die Welt hat nicht auf dieses Magazin gewartet.
Auf jeden Fall schaust du mit Humor darauf zurück.
Ja, und jetzt habe ich diese Zeitung Espress, die ist im Zeitungsformat, weil ich wollte nicht das 700. Magazin da auf den Markt werfen.
Und das übrigens, wenn ich das einwerfen darf, habe ich gerechnet, wenn ich richtig gerechnet habe, bist du jetzt gerade im Januar, Februar, im 11. Jahr.
Die Firma ja, der Espress ist im 6. Ja. Also, der wird jetzt langsam erwachsen. Ja. Ich habe halt einfach so, ich möchte hinter diesem, sagen wir mal, was im ersten Moment so leicht und oberflächlich erscheint, möchte ich immer auch klar machen, was eigentlich auch dahinter steckt. Also das haben wir ja jetzt in der Krise auch gemerkt. Das sind ja nicht nur der Koch und die Serviererin, oder Kellnerin, Servicekraft oder jetzt ihr als Firma, sondern da hängen ja noch ganz viele andere Leute dran.
Die ganzen Lieferanten.
Ja, und es hängt ein ganzer Wirtschaftszweig des Tourismus da dran. Also das dürfen wir nicht vergessen, dass wie man da jetzt Nachhaltigkeit sieht oder nicht. Aber es gab durchaus diese Gourmet-Touristen, die über Nacht hierher geflogen sind, gut gegessen und wieder nach Hause. Und das hat ja auch diese Stadt mit ausgemacht. Also es war immer dieses leichtlebige, junge, günstige und aber auch auf der anderen Seite dieses anspruchsvolle, gehobene. Wir haben deswegen, weil wir ja ein bisschen oldschool sind, ich rede immer wir, das ist mein Lebenspartner, Bodo Hoffmann und ich, und noch ein paar freie Mitarbeiter, jüngere, aber wir sind schon oldschool. Also wir sind Printer, wir sind haptisch, wir haben tolle Fotos, wir blättern und finden das ganz großartig. Also es klingt immer blöd, aber wenn es uns nicht gefällt, dann würde ich, glaube ich, sagen, hören wir auf. Ne? Also das ist halt schon so, dass wir da auch mit Herzblut dahinter sind. Und wir haben viel Erfolg. Also viel Erfolg im Sinne von Resonanz. Wir haben jetzt Pop-up-Restaurant gemacht, Lunch und ganz viele Abonnenten und Leser waren plötzlich da. Aber auch Fachpublikum, also ein herrliches Netzwerken. Und was ich da als Feedback kriege, auch von den Abonnenten, das ist schon motivierend.
Ich habe das ja auch immer so empfunden, dass du im Prinzip wie so jemand bist, der halt da viele Menschen auch zusammenführen kann, also Gastronomen, dass du da auch immer so ein bisschen im Hintergrund ein bisschen Fäden gezogen hast, dass man den mit dem zusammengebracht. Du wusstest, dass der eine jemanden sucht in der Richtung, dass du da auch immer mal so ein bisschen connected hast, was natürlich toll ist, weil du bist ja jemand, der hier in Berlin den absoluten Überblick hat, ne? Und ich glaube, du bist mit Sicherheit einer der Ersten, die weiß, wenn was Neues aufmacht und auch wahrscheinlich einer der Ersten, die weiß, wenn jemand zumacht. Aber
also ich denke, jetzt nach der Krise wird es, glaube ich, nochmal einen anderen Blickwinkel geben vom Gast. Dass der sozusagen da auf das, was das an Leistung bedeutet, ich glaube, das hat jetzt jeder mitgekriegt. Ich meine, es wird ja jetzt gekocht wie blöde. Na, ich weiß noch, beim ersten Lockdown, Spaghetti war weg. Dosentomaten waren weg, Hefe war weg, Mehl war weg. Dachte ich, oh, Jetzt gehen die einfachen Sachen zu Hause los. Und ich glaube schon, alleine wenn du jetzt jeden Tag dafür gucken musst, dass du deine Kinder irgendwie satt kriegst oder dass du mal abends isst oder so, dass du plötzlich auch merkst, boah, das ist Arbeit. Das nervt jeden Tag, weißt du? Und ich denke, da wird es dann schon zu einer anderen Wertschätzung kommen. Was ich aber an Berlin auch wieder gut fand, war, dass Berlin weiß, wie man von der Hand in den Mund lebt.
Also absolut, das ist sind drauf so, eingerichtet, ja. Immer.
Es war so, naja, die Krise, okay. Und so die ersten großen Wellen und also diese Panik, die es in München, es gab ja Bilder in München, wo Frauen Tränen aufgelöst vom Arbeitsamt standen, sie müssten jetzt arbeiten und so weiter. Und ich dann auch dachte, nee, das würde uns hier nicht passieren. Also da sind wir anders gestrickt als Berliner. Aber im Großen und Ganzen finde ich Berlin großartig, wie sie das regeln. Ich hätte gerne mehr Impfstoff und schneller geimpft.
Ich hätte gerne ein Bürgeramt, was funktioniert, damit man mal, wenn man mal was Wichtiges erledigen möchte, so wie ich letztens, dass man dann auch mal einen Termin bekommt. Aber naja, ich wollte nur meinen Nachnamen ändern. Aber naja, hat
ja,
auch noch ein bisschen gedauert.
Ganz toll. Ich ja, finde den so großartig.
Ich finde den auch toll.
Ja?
Ja.
Ja, das macht was her.
Auf jeden Fall.
Marianne Wild.
Marianne Wild, genau.
Frau Wild.
Und für diejenigen, die sich fragen, warum heißt sie denn jetzt Wild, die Olle Rauer? Nein. ich habe meinen Mädchennamen wieder angenommen.
Ach.
Und einfach aus dem Grunde, wenn sich jetzt jemand fragen sollte, Mensch, warum hat sie das denn gemacht? Ich habe jetzt so lange Rauer mit Nachnamen hießen, wie ich auch Wild hieß, mein Mädchennamen.
Ja. Yeah.
Und habe festgestellt, dass mir das in meinem Geschäftsleben manchmal ein bisschen schwierig erscheint, weil mein Ex-Mann und ich ja schon sehr lange getrennt sind und auch ein paar Jahre geschieden, fällt es immer noch sehr vielen Menschen schwer, das zu unterscheiden, dass wir nicht mehr verheiratet sind, obwohl er ja schon lange wieder verheiratet ist. Auch zu sehen, dass ich dass wir Geschäftspartner sind, dass ich die Firma habe, dass ich das seit 10 Jahren schon führe. Und ich verspreche mir davon, dass das einfach auch klarer ist und dass ich mir dann zukünftig vielleicht auch nicht mehr so wie am Anfang von Lieferanten oder Gästen anhören muss, wie, ach, was machen Sie denn noch hier?
Ach,
ja, das habe ich tatsächlich einige Male erlebt.
Aber siehst du, das ist das, was ich auch immer so ein bisschen, das ist so diese Testosteron-Arie, dass du gehst, ist anscheinend offensichtlich.
Ja,
ne?
Ja, das
als
ist
Frau.
Anscheinend eine Grundvoraussetzung.
Ja, ja,
ne?
Aber dass er vielleicht, das kommt gar niemandem in den Kopf, was natürlich auch wirtschaftlich jetzt Quatsch wäre, aber diese Selbstverständlichkeit, jetzt haben sie sich getrennt, dann ist sie, die geht, ne? Wobei du ja sozusagen die Geschäftsfäden alle in der Hand hält, ne?
Ja, das kommt.
Tim ist sozusagen
aber,
ja, der Kreative.
Genau, also er ist der Kreative
und
ist
der,
das ist eine richtig gute Rampensau, finde ich. Also, ich muss ehrlich sagen, ich bin natürlich total stolz darauf, mit ihm zusammenzuarbeiten und dass wir unser Lebensprojekt, Lebenswerk zusammen weiterführen.
Mhm.
Ich bin halt ein bisschen betrübt manchmal, dass ich halt gegen zu dem, was ich eigentlich ursprünglich immer mal wollte, dass ich halt im Hintergrund bleibe, dass es so schwierig ist, in die Köpfe der Menschen rein zu bringen, dass eine Frau unabhängig sein kann, ihr eigenes Geld verdienen kann, Geschäftsfrau sein kann, neben so jemanden wie Tim oder
ja,
einem anderen Mann.
Ja.
Ich finde das manchmal erschreckend, weil ich habe mir natürlich in dem Rahmen, dass ich jetzt den Namen, den Mädchennamen wieder angenommen habe, viel Gedanken darüber gemacht und bin mit viel offenen Augen durch die Welt gegangen damit. Und bei uns in Deutschland ist es ja klassischerweise so, dass wenn man sich scheiden lässt, die Frau ja eigentlich den Namen behält, vom Ehemann. Aber für viele in meiner Umgebung war es schwierig, das auseinanderzuhalten irgendwie. Für viele, die konnten immer diesen geistigen Sprung nicht machen. Ah, die sind zwar geschäftlich noch ein Geschäftspartnerpaar,
ja,
auf Augenhöhe, die entscheiden alles zusammen. Die gehen für die Firma beide an die Öffentlichkeit, die stehen dafür, wir stehen beide für Qualität, für die Idee, sie machen weiter. Ich meine, ich habe das jetzt auch schon öfters erzählt, dass wir ja auch nochmal für 10 Jahre unterschrieben haben, die Räumlichkeiten, und dass wir daran festhalten. Aber dieses Unabhängige, habe ich manchmal so das Gefühl, dass das auch vielen irgendwie sehr, dass sie irgendwie damit hadern, dass sie es nicht so kennen. Das ist normalerweise, dass Frauen aus Ehen rausgehen und was komplett anderes machen. Aber das ist halt bei uns ja ganz, ganz anders.
Ja, also es gibt da so zwei Dinge. Ich glaube, das eine ist Hut ab, dass ihr das überhaupt geschafft habt. Also so eine Beziehung und ein Eheende ist ja nicht ganz ohne Emotionen. Ne? Und das sind ja auch nicht immer die feinsten und liebevollsten Momente, die man dann so hat und empfindet. Also das finde ich schon eine außergewöhnliche Leistung, dass ihr sozusagen dieses Unternehmen weiter gemeinschaftlich führt. Das zweite ist wirklich als Frau, als Boss, sagen wir es mal so, dazustehen und den Umgang in der Gesellschaft damit, also auch Männer dann mit dir, das ist bei mir auch ein ganz extrem schwieriges Thema gewesen, weil, wie ich gesagt habe, ich mache die Zeitung, hatte ich mich mal mit verschiedenen Verlegern und Herausgebern getroffen, alles Männer. In Berlin gibt's da, glaube ich, gar niemanden als Frau. Jedenfalls, es war sehr, sehr deprimierend. Also es war, wäre ich ein Mann gewesen, hätte man mir unterstellt, eine originelle Idee, wir unterstützen dich. Dadurch, dass ich aber eine Frau war und auch aus dem Journalismus kam und auch so bestimmte, heute sehe ich das zwar auch anders, aber damals war ich sehr streng, also mit dieser Korrumpierbarkeit und hin und her, und die mir sofort gesagt haben, da kommst du nie weiter und so weiter. Also es war ein ganz, ganz schreckliches Erlebnis.
Wurde dir das aber so direkt gesagt?
Ja, ja.
Ins also Gesicht nicht oder durch mir durch Gesten oder
unterschwellig? Nein. Das war, sie haben mir da 1000 Beispiele genannt, was erfolgreich war. Ne, und es waren alles Männer, die erfolgreich waren mit zweiter Hand. Frag mich nicht, was sie da alles aufgeführt haben und dass eben eine Zeitung überhaupt keine Chance hat und so weiter. Sie haben gar nicht verstanden, was es soll. Ja, und das hat mich dann schon auch ziemlich nach hinten geworfen. Dann hatte ich auch Erfahrungen gemacht mit Beratern, weil ich einfach auch das Gefühl hatte, ich brauche jetzt mal irgendwie jemanden, der mir diese Finanzwelt und dieses ganze Ding mal ein bisschen mich stützt und mich auch unterstützt, um nochmal einen Investor zu finden und so weiter. Das war dann auch toll. Ich bin dann sozusagen bei einem Anwalt gelandet, der für Insolvenz zuständig war, wo ich gesagt habe, es geht mir gar nicht um Insolvenz, es geht mir darum,
ist ja nett, oder?
Wie hat sich denn da den Verlag zu retten, also Ideen und jemanden zu finden, der mich unterstützt. Das hat dann Gott sei Dank auch geklappt. Es gab dann einen sehr netten Menschen. Wir haben uns gut verstanden und dann hat er auch nochmal Geld investiert. Es gab viele Freunde, die das gemacht haben, meistens Frauen. Das muss ich auch ehrlich sagen, das sind die toughsten überhaupt, die sagen ja oder nein. Und dann kann man sich auch drauf verlassen. Es ist, ich hatte am Anfang auch das Gefühl, wenn ich so bei Pressekonferenzen oder sonst was war, haben sie mich eher angeguckt, als ob ich die Partnerin eines reicheren Herrn bin, die jetzt ihre Freizeit mit einem Projekt anreichert. Dass ich Business mache, dass ich hinter Zahlen her bin und dass ich unfreundlich werde, wenn Rechnungen nicht bezahlt werden oder wenn man mich über den Tisch ziehen will. Das war ihnen so nicht klar. Das ist heute aber ganz klar.
Oder? Hast du klar gemacht?
Ja. Ich meine, irgendwann ist es auch mit dem Charme vorbei.
Finde ich übrigens auch.
Ja,
also. ich glaube, das ist ja auch immer so eine Entwicklung, die man macht.
Ja.
Früher ist man, am Anfang ist man vielleicht zu freundlich, weil man denkt, oh, hoffentlich fühlt sich gerade auf den Schlitz getreten.
Ja, ja.
Ich bin dazu übergegangen, dass ich da versucht habe, so ein bisschen. Immer jetzt, wenn ich so Entscheidungen treffe, ob das jetzt um da rum geht, jemanden anzumachen oder sonstige Sachen, ich warte jetzt immer einen Tag und dann mache ich das sehr direkt. Mich würde mal interessieren, ob du in deiner, so wie du so schaltest und waltest, und du ja wirklich, denke ich, wahnsinnig viel mitbekommst, siehst du, merkst du, hörst du, bekommst du mit, wie Frauen da manchmal in der Gastronomie so gestoppt werden, so indirekt, wie soll ich das sagen? Also, dass sie teilweise so an ihre Grenzen geführt werden, und zwar ganz offensichtlich oder manchmal einfach auch indirekt?
Also ich staune immer drüber, dass in den Küchen sich wenig Frauen durchsetzen. Das müssen wir jetzt mal ganz ehrlich sagen. Und wenn ich mir so die Beispiele angucke, ist es immer extrem schwierig. Also nehmen wir mal Sophia Rudolph, war lange im Rutz bei Marco. Marco ist unbestritten ein super Koch. Aber Sophia hat ihm den Rücken freigehalten, jahrelang. Bis sie sich endlich mal aus dem Schatten befreit hat und was selbst gemacht hat. Jetzt ist sie wieder mit Jungs zusammen. Die haben Schiss, die haben ein Hotel und Restaurant. Da verstehe ich, dass sie jetzt nicht aufmachen wollen. Ne? Aber da glaube ich, da wird sie sich auch richtig selbst verwirklichen können. Sie hatte ja eine kurze Phase in Panama. Großartig. Aber da ist sie auch an bestimmte Grenzen gestoßen. Dann hat der Eigentümer, Geschäftsführer Vorstellungen, wie so ein Laden zu laufen hat. Und dann hat die Küchenchefin das dann auszuführen. Dass eigentlich ein anderer Vertrag oder einen anderen Deal abgemacht war, kann man sich dann plötzlich nicht mehr erinnern. Und auch die Umgangsformen sind ziemlich scheiße. Also was ich so erlebe, viele Frauen in der Küche, entschuldige, wollen gar nicht mehr. Weil sie einfach diese Tonalität, also dieses Rüde, dieses, dass sie ständig irgendwie kritisiert oder an was gemessen werden, was sie gar nicht können. No, das ist dann immer komisch. Ich kann mich auch noch erinnern an einen Koch, ich sage den Namen jetzt nicht, der zu mir sagt, die heulen ja gleich. Weißt du, so wo ich denke, ja und, dann heulen sie halt. Also das kennen wir doch alle. Ich bin auch manchmal nah am Wasser gebaut.
Stimmt doch auch gar nicht. Also das ist halt auch Quark, oder?
Ja, das ist, also es gibt schon bestimmte Punkte, wo du einfach sagst, im Servicebereich, finde ich, hat sich jetzt schon sehr gut gebessert. Also da sehe ich einfach auch viel mehr Restaurantleiterinnen, also die auch wirklich dieses Gastgeberschaft, dieses auf Gäste eingehen und so weiter. Und
vor allen Dingen, ich finde, man merkt, ich sehe das jetzt an meinen Servicemitarbeiterinnen, dass die Generation, die da jetzt auch kommt, die wachsen mit, auch von Natur aus, aus der Familie heraus, aus der Gesellschaft heraus, mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein auf, die lassen sich auch ganz viel nicht mehr bieten. Das muss man auch ganz eindeutig sagen. Also die jungen Menschen, jetzt so Anfang, Mitte 20, die strahlen das auch ganz anders aus. Die lassen sich da auch nicht die Butter vom Brot nehmen. Ein Glück, da bin ich auch ganz froh drüber, weil man ihnen ganz viele Dinge auch gar nicht erklären muss.
Ich kann dir im Großen und Ganzen zustimmen, dass es jetzt eine Generation gibt, die einen ganz anderen Blickwinkel auf Arbeit und auf das, was sie da beruflich tut, hat. Aber ich denke auch, ich meine, ihr wart ja sozusagen, du und Tim, ihr wart ja einer der Ersten, die das auch reformiert haben. Also in Berlin wart ihr ja diejenigen, die was Service betrifft, Umgangsform, Mitarbeiterschulung, habt ihr einen ganz neuen Stil eingeführt. Das war ja damals, ich weiß gar nicht, 20 Jahre her.
Ich mach mich nicht so alt, Eva Maria.
Na gut, 15. Da wart ihr ja innovativ, da hatten wir doch noch die Pinguine.
Wenn man sich jetzt mal so die Entwicklung von Berlin ansieht, Food-Szene und Trends, in der Food-Szene und Gastronomie, wenn man jetzt so ein bisschen das Augenmerk wieder auf Frauen in der Gastronomie setzen würde, rein theoretisch, fällt dir denn jetzt jemand ein, der zwischen den, also im letzten Jahr zwischen den vielen Lockdowns, die wir hatten, so ganz positiv in Erinnerung geblieben ist, die man vielleicht auch empfehlen kann, wenn wir mal wieder nicht gelockt down sind und mal wieder essen gehen kann. Wir hatten ja einige Restauranteröffnungen letztes Jahr und ich habe gar nicht so viel Zeit gehabt, überhaupt eine davon zu besuchen.
Also ich meine, der W2, die haben wir eröffnet oder haben eine Woche eröffnet. Ich glaub,
stimmt, und dann sind die wieder.
Feld 2 Wochen, also von Björn Swanson, dann Frühstück 3000.
Die sollen auch sehr gut sein.
Die sind lustig, die sind wirklich gut. Gut, das wird dir inneneinrichtungstechnisch sehr gut gefallen. Also das erinnert dich so ein Stück weit an eure Stilistik mit den Innenräumen. Also die sind jetzt bei weitem nicht so klar, aber die haben so ein paar Elemente wie die Stühle und so das Farbempfinden, das wird dir gut gefallen. Das sind 2 Männer, 1 Frau. Die machen das schon sehr lange. Das ist richtig gut. Und die ist gleichberechtigt. Also das ist eine Tafel. Auf Sophia freue ich mich.
Ich freue mich auch, auf jeden Fall.
Oh, die hat schon zwischendurch angedroht, sie will nach Südfrankreich. Da sind ja ihre Eltern. Und da war sie beim ersten Lockdown und hat es wieder genossen, diese Nähe zu den Produkten. Weil ich dann auch dachte, ja, hätte ich auch gerne. Muscheln, Austern. Weißt du, die haben ja alles da unten.
Ja, und gut, aber wenn es danach geht, dann wollen wir alle dahin auswandern.
Ja, und da hatte sie halt gedacht, ob sie nicht da ein kleines Restaurant macht.
Oh,
naja, ich konnte jetzt nicht mit Selbstverbrennung und sonst was drohen, weil ich ja irgendwie es nachvollziehen kann, ein Stück weit. Aber ich glaube, für Berlin ist sie unglaublich wichtig im Moment.
Ja, auf jeden Fall.
Sie ist eine Bereicherung.
Als Mensch, wirklich. Als Köchin.
Ja,
also.
Ja. Sonja Frühsommer ist irgendwie verschwunden. Ich kriege die gar nicht mehr so richtig mit. Ich weiß auch gar nicht, wie es denen geht. Ich weiß nur, dass Peter jetzt im Krankenhaus kommt.
Das habe ich auch gehört.
Was sie macht, weiß ich gar nicht. Das fand ich immer ein lustiges Paar. Das war immer Dr. Jekyll und Mrs. Hyde oder umgekehrt. Sie immer die zarte, sanfte. Ne? Und er immer, wenn es ernst wurde, musste er immer ran. Da musste er immer den Bösen spielen. Also die haben das auch ganz gut rausgekriegt. Wen haben wir noch?
Hast du denn jetzt mal, ich habe es leider noch nicht geschafft, da hinzufahren. Ich glaube, die haben in Schöneberg oder Kreuzberg aufgemacht. Das Restaurant Hinterland.
Ja.
Das hat die Stefanie La, Küchenchefin.
Ja.
Das wäre jetzt auch mal ein
Frauen. Das ist auch sehr gut. Das ist sehr gut. Aber die sind halt jung und ich finde, ja, das wird sich eingrufen. Das wird sich eingrufen.
Müssen wir auch mal die Chance kriegen, ne? Und die haben wir auch noch nicht so lange aufgehabt, glaube ich.
Ja, ja, ja. Dann ist Baldon draußen, Moabit Wedding, 2 Frauen.
Wie heißt das?
Baldon, ja. Okay. Das ist so ein neues Architekturding, sehr unbekannt. Und da ist sie auch Köchin, also die kommen aus dem Kunstbereich und sind dann dahin. Auch sehr, sehr spannend. Also auch eine Frau als Chefin in der Küche. Es läuft auch ganz gut. Dann haben wir ja hier Dingsdums. Entschuldige, die sind jetzt nicht ein Restaurant, aber die haben halt diese genialen Teigtäschchen. Die sind in Kreuzberg hinten. Die machen aus verschiedenen Resten, bauen die neue Füllung für Teigtaschen. Dingsdums, genau. Da ist auch Mann, Frau. Die machen das auch super. Sind nicht zusammen, also sind Geschäftspartner. Das ist ganz gut. Ja, was nach, wenn wir wieder essen und trinken gehen dürfen, was dann passiert, bin ich schon sehr gespannt. Weil dann werden wir, glaube ich, erst sehen, was alles kaputt ist.
Ja, das denke ich auch.
Also, weil das merkst du ja jetzt schon, wie das langsam so bröckelt. Herz und Niere sind ja dicht. Jetzt haben sie sich neu formatiert. Christoph macht was Eigenes. Micha macht da irgendwie Tante Fichte. Da ist das Konzept noch nicht fest. Da suchen sie noch einen Koch. Muss man mal sehen, ob das was wird. Ich glaube, Toulouse, Lautrec, Ilona und Max haben es gut überstanden. Ja, welche Frauen haben wir denn noch? So viele sind es gar nicht. Also wenn dann im Business noch mehr. Andraschko, Elisabeth, Kaffee wird immer getrunken.
Ich wollte gerade sagen, Kaffee geht doch immer, oder?
Ja, und dann Anja von Planet Wein. Also die Weinläden haben es eigentlich auch gut geschafft.
Wobei ich glaube, einige, die sehr stark auf Gastronomie fixiert waren, ich glaube, den.
Ja.
Schwierig.
Ja. Ja.
Wenn du jetzt, sag ich jetzt mal, 55 bis 60% deiner Umsätze über Gastronomie gemacht hast, dann hast du ja momentan einfach mal 50, 55, 60% weniger Umsatz.
Ja, ja, ja. Und das, also es gibt ein paar, die jammern auf hohem Niveau. Muss ich dir jetzt ganz
ehrlich sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob es vielleicht weiterhin Champagner ist, und Wein und ich versuche auf
also
jeden Fall dazu beizutragen.
Das Thema, aber die Gewinner der Krise sind schon die kleinen Weindealer, die immer schon an ihre Leute, an den Endverbraucher verkauft haben oder die Feinkostläden. Also da haben mich Frauen auch angerufen, die sich schon fast geschämt haben, weil sie fast 100% mehr Umsatz hatten als jemals davor, weil die Leute einfach diese Supermarktarien nicht mehr ertragen
können. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe auch total gerne in kleinere Läden, wo es ein bisschen überschaubar ist und ich nicht irgendwie hunderte an Umfut habe.
Das glaube ich.
Habt ihr denn einen Plan? Das ist ja so, dass du ja nicht nur die Espress herausgibst, du bist ja auch Jurymitglied bei den Berliner Meisterköchen.
Ja. Und wir haben es geschafft, wir sind Quote. Wir haben viele Frauen, viele Männer.
Oh, wirklich?
Hat. Ja. Hey. Ja, wir haben es endlich geschafft. Ist auch sehr lustig.
So, wie sieht denn eure Zukunft aus? Also habt ihr euch mal Gedanken gemacht, wie...
Also es ist einfach unseriös, jetzt anzufangen. Lass es März, April sein, dass wir dann rumschießen und hier anfangen, Gastronomen zu bewerben. Das finde ich einfach unseriös, das geht nicht. Das wird jeder kämpfen, seine Konzepte überdenken, ganz andere Angebote machen. Und ich kann es dir nur aus meiner persönlichen Sicht sagen, wie letztendlich die Gesamtsicht, also wie die Jurymitglieder und wie Partner das sieht, kann ich dir jetzt im Augenblick nichts Verbindliches sagen. Für mich stellt sich nur so dar, dass wir auf jeden Fall eine Veranstaltung machen sollten, weil The Walk of Taste war sensationell. Also es ist richtig gut gelaufen. Also man ist mit den Leuten ganz anders ins Gespräch gekommen. Das fand ich schon, das war eine gute Idee.
Kannst du das ganz kurz nochmal erklären?
Ach so, Walk of Taste. Ja. Die Berlin Partner veranstaltet jedes Jahr anlässlich der Prämierung der Berliner Meisterköche eine Gala. Da sind circa 350, 400 Leute, wird groß zelebriert und so weiter. Und das ist in Zeiten von Corona nicht zu machen. Aber es war möglich, sozusagen kleine kulinarische Spaziergänge zu organisieren. Und da haben wir verschiedene Preisträger auf verschiedenen Routen zusammengestellt. Und da sind jeweils immer 10, 15 Gäste in drei Schichten. Hört sich jetzt kompliziert an, war jetzt nicht so. Eben von einer Etappe zur anderen haben eine Vorspeise, Zwischengang, Hauptgang, Dessert gegessen. Und haben sozusagen die neue Küche oder alte Klassiker oder Sterne oder Innovatoren oder sonst was kennengelernt. Und das ist gut gelaufen. Das würde ich sagen, das wird dieses Jahr auch wieder passieren. Aber ich denke, es muss zusätzlich nochmal was passieren im Freien eventuell. Ich bin mir noch nicht sicher, wie, aber eine Gala kann es nicht geben. Weil wir haben, also die Berlin-Partner hat immer das Problem, dass, wie sagt man, der Wunsch dabei zu sein, den Rahmen sprengt. Also es gibt zu viele Leute, die dabei sein wollen. Kannst höchstens 400, 450. Und eigentlich könntest du 1000 dahin holen. Ne? Und das muss man einfach gucken. Und was mir halt auch immer am Herzen liegt, ist, das populärer zu machen. Also nicht so elitär, dass nur die Partner von Berlin Partner dahin kommen. Berlin Partner hat Partner, Industrie, Gewerbe, die sozusagen da Mitglieder sind, wo man sich vernetzt, wo man neue Aufträge, wo man neue Geschäfte macht. Das ist sozusagen der Überbegriff. Und ich hätte es halt gerne, meine persönliche Geschichte ist, dass jeder in den Genuss kommen kann. Ob das jetzt ein Streetfood oder ob es eine Messe oder ob es irgendwas ist, was weitläufig ist, wo die Leute dann auch mal, so wie in Spanien, können sich Tickets kaufen und können dann an einem Stand was ausprobieren. Also da denke, da wird sich noch einiges tun. Weil so wie es war, können wir nicht weitermachen. Ich denke, es wird irgendwann sicher mal wieder eine Gala geben. Aber, ach Gott, hoffentlich hört das keiner. Gala ist so eine Geschichte. Wie soll ich dir das sagen? Das ist so nett. Weißt du, das ist gut gedacht. Das war auch das letzte Mal wirklich gut organisiert. Ich kann nicht meckern. Also ich möchte, aber es hat einfach, dieser Walk of Taste hat nochmal gezeigt, dieses Kommunizieren mit Leuten, Leute kennenlernen, was Neues, neue, weißt du, so Netzwerken, Geschäftsideen sammeln und so weiter. Das ist in so einer Gala einfach nicht möglich. Du sitzt meistens mit den Preisträgern, für die du dann auch noch eine Laudatio hältst, an einem Tisch. Es gibt zwischendurch mal Pause, aber du setzt dich dann nicht einfach an einen anderen Tisch und sagst, hallo, hier bin ich. Also deshalb muss man mal sehen. Aber da ist noch nichts in trockenen Tüchern. Mhm. Es ist nur so, dass ich mich weigere, dieses Jahr eine großartige Preisverleihung oder jemanden zu prämieren, weil ich glaube, die Gastronomie ist so unter Druck. Die müssen alle gucken, wie viel Geld haben die Leute noch, weil ich glaube, der Tourismus wird bei weitem nicht so anlaufen, wie vielleicht noch später, 2-3 Jahre später. Also deshalb muss jeder Gastronom auch mal überlegen, was er jetzt macht für die Berliner oder für die Deutschen.
Ja, ich denke auch, wir müssen, wenn wir denn wieder aufmachen dürfen als gastronomische Betriebe, werden wir einfach so eine Bestandsaufnahme machen müssen. Wo sind wir, wo stehen wir, wo wollen wir hin? Also das machen wir natürlich jetzt alle schon. Wir tun jetzt ganz viel im Hintergrund. Ich habe meine Mitarbeiter dazu verdonnert, Zoom-Meetings zu machen und sich zu schulen. Also all die Dinge, die wir jetzt in den letzten Jahren, weil wir so viel zu tun hatten, gar nicht hatten. Wir hatten ja gar nicht die Zeit. Wir hatten keine Ruhepausen, keine Ruhezeit. Wir sind kaum runtergekommen. Wir haben ja meistens eigentlich immer nur so zwischen ab Weihnachten bis zum 2.1. immer zugehabt über die Jahreswende.
Hattet ihr im Sommer nicht auch zu?
Wir hatten mal einmal eine Woche.
Ah, ja.
Aber ich habe mich immer so ein bisschen gegen Betriebsurlaub gewehrt, weil ich ja immer die Liquidität auch immer erhalten wollte und immer ein bisschen, ich persönlich war immer ein bisschen unsicher, wie sich das dann immer niederschlägt. Jetzt weiß ich, dass man ja Monate zu machen kann.
Böse Frau.
Es hat also meine Blickwinkel. Diese Angst ist auf jeden Fall ein bisschen, ich bin das, was das angeht, jetzt so ein bisschen entspannter und deswegen werde ich, glaube ich, zukünftig uns auch 2 Wochen im Sommer, wenn es so super heiß ist und keine Klimaanlage der Welt mehr dagegen ankommt und so in Berlin, die Sommer werden ja mal heißer, werden wir da die 2 Wochen mit Sicherheit jetzt zukünftig immer zumachen, weil es ist auch anstrengend, dann, also es geht ans Limit, dann zu arbeiten. Wir haben ja keine Außenbereiche. Ja. Aber so generell versuchen wir jetzt als Betrieb das Positive draus zu ziehen, die Zeit zu nutzen. Ich mache jetzt, habe so ein paar Sachen jetzt erneuert in der Zeit und wir versuchen die Mitarbeiter zu schulen, wir versuchen die Azubis zu fördern, trotz alledem, auch wenn wir zu haben und den Wissen mitzugeben.
Von wie vielen Mitarbeitern sprechen wir denn?
Also, wir reden eigentlich so von 38.
Jesus. Ja, und ihr habt ja Mittagessen, habt ihr nur noch zum Schluss Freitag, Samstag gehabt, kann ich sagen?
Wir hatten jetzt Donnerstag, Freitag, Samstag. Seitdem die Pandemie, der erste Lockdown dazwischen, um so ein bisschen das aufzuholen, haben wir halt doch am Mittag mit dazu gemacht. Aber langfristig werden wir wieder dazu hinführen, dass wir Freitag, Samstag mittags aufhaben und unter der Woche zu. Mittags.
Okay. Das hat auch was mit Personal zu tun.
Na, selbstverständlich. Das soll etwas mit der Regelmäßigkeit zu tun haben und dessen, dass ich ja, nun sind wir wieder beim Thema Frauen. Unseren weiblichen Mitarbeiterinnen mit Familie, mit Kindern eben auch so eine Regelmäßigkeit, Planbarkeit geben möchte. Und wir haben zwar dadurch, dass wir jetzt mittags nicht mehr so oft aufhaben, einerseits nicht so die Möglichkeit für sie mittags zu arbeiten. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir halt die Tage, wo wir aufhaben, wo man sie ganz bestimmt auch einsetzen kann auf mittags, wenn die abends nicht arbeiten können. Was wir ja von Anfang an gemacht haben, wir haben ja Sonntag, Montag, Ruhetag, dass man so für alle, dass man weiß, das sind die festen freien Tage. Dass man ja so eine gewisse Planbarkeit reinkriegt. Wir haben ja auch viele Väter, also es ist ja nicht nur, dass wir nur Mütter haben. Also wir haben.
Wie seid ihr bei euch, was Quote betrifft? Seid ihr auch Patt?
Nein.
Wie nein?
Wir haben also wir haben, was die Frauenquote, also in der Küche ja sowieso, leider nicht, ne? Also wir haben jetzt wieder jemanden auf der Patisserie, wir haben ein Glück, auch mal wieder eine weibliche Auszubildende, aber es ist so, ich glaube, das wird immer das Thema sein. Viele Frauen das natürlich aus den verschiedensten Gründen jetzt vielleicht nicht als erste Idee im Kopf haben, ist einfach Schichtdienst. Gastronomie ist eben auf dem Abendbetrieb ausgerichtet. Das können wir auch nicht ändern, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, als Unternehmerin mache ich halt das meiste Geschäft abends. Die Romantik findet abends statt, die großen Abende, wenn jemanden ausführt, das findet eben abends statt. Und das, man muss einfach abends aufhaben. Das ist so, man geht abends essen, man macht sich dafür schön, man wäscht sich die Haare, man macht sich einen Lippenstift drauf, man freut sich, das ist ja das Denke, das wird auch alles nochmal eine ganz andere Tiefe bekommen in Zukunft, weil wir das auch anders zu würdigen wissen werden. Und unser Geschäft findet halt abends statt, muss man ganz einfach sagen. Und für viele Mütter kommt das natürlich nicht so in Frage, weil man...
Also viele Mütter gibt's doch gar nicht.
Doch,
es sieht immer so aus, als ob alle immer Mütter sind. Es muss doch auch noch Frauen geben, die keine Mütter sind, oder? Was? Aber die sind nicht so laut, ne? Ja, das finde ich auch immer so, also wenn wir so über Frauen und Gastronomie oder Frauen generell in der Gesellschaft drüber nachdenken, bin ich ja auch immer manchmal so am Zweifel. Ich denke, sie wollen ja manchmal auch gar nicht. Also da kann man noch so viel kritisieren oder sonst was. Es ist ja auch immer auch so ein Stück, wie du sagst, sie wollen Kinder und dann heißt es wieder ja was anderes, wo ich dann immer denke, naja, dann kann der Typ doch auch mal, muss sie ja nicht.
Na, das ist aber, da müssen wir an den Typen ein bisschen arbeiten.
Ja.
Dass die mal zu Hause bleiben, freiwillig. Aber da ist es halt auch das Thema, dass ja meistens die Männer mehr verdienen als die Frauen und dann natürlich die Männer dann weiterhin arbeiten gehen und die Frauen zu Hause bleiben.
Ja, das stimmt.
Und da müssen wir auf jeden Fall, das ist so ein Thema von mir, die Idee an der Gesetzgebung arbeiten, da eine Gleichberechtigung reinbringen, dass man sagt, egal wer von beiden zu Hause bleibt, es wird das höhere Gehalt weitergezahlt. Ich denke, dass man da mit Sicherheit einige Männer dazu,
ganz automatisch dann.
Ja, dass man dazu einige Männer dann auch dazu und auch Frauen dazu bekommen würde, dass sie halt weiter ihren Beruf ausüben würden, weil sie dann auch weiter in der Karriere vielleicht weitergehen könnten. Und der Mann dann einfach mal ein Jahr zu Hause bleibt.
Aber kannst du mir sagen, wann das mit den Kindern in Mode gekommen ist?
Wieso?
Na, ich bin eine Generation, da hat man keine Kinder gekriegt. Da wusste man, da ist man gesellschaftlich als sowas von gehandicapt, wenn man Kinder kriegt. Also das war offensichtlich. Da, also gar nichts. Also da waren diejenigen, die Kinder gekriegt haben, haben immer drauf geguckt und dachte, na, du wirst schon sehen, was du davon hast. Ne? Das ist ja heute, das gehört ja zum Lebensstil dazu, oder?
Ich kann das jetzt nicht beurteilen, ich habe keine Kinder.
Du auch nicht.
Ich hab den Hund.
Naja, da ist uns was vielleicht entgangen. Aber ich verstehe es nicht so richtig. Aber du hast schon recht, das muss anders organisiert werden. Das muss anders auch.
Das ist halt die Tatsache, das ist halt das Leben, das ist die Gesellschaft. Ich finde, dass der Staat da eine Verpflichtung ist, da die richtigen Voraussetzungen für zu bringen.
Naja, wir haben ja jetzt ganz Gott sei Dank vor einiger Zeit diese Regelung Quote Vorstände. Fängt ja jetzt auch an.
Findest du das sinnvoll?
Ja, klar. Oh. Freiwillig macht das doch keiner.
Nein, natürlich nicht, aber es ist halt...
Ich möchte auch mal einen Vorstand.
Du bist doch dein eigener Vorstand.
Naja, aber auch woanders. Vielleicht mal bei VW. Die Jungs mal ein bisschen aufmischen. So nach dem Motto, so geht das aber nicht, was ihr hier treibt. Ne? Die Kommunikation, da haben sie ja Frauen schon. Also wenn du dir überlegst, was ich... die Männer so alle schon erlaubt haben und wie schnell Frauen eigentlich an der Führungsspitze wieder weg sind. SAP war letztes Jahr, ich glaube, die war 3 Monate da, dann war die wieder weg. Also VW ist, glaube ich, rein männlicher. Da waren 2 Frauen, die sind weg. Also das ist schon irre, wie die darauf achten, dass ihre Jobs nicht in Gefahr sind. Naja, weil an der Professionalität und an der Qualität der Arbeit kann es ja nicht liegen.
Nein, aber es liegt, glaube ich, auch daran, dass wir Frauen kaum die Chance haben, andere Frauen mit nachzuholen, weil es gar nicht so viele Frauen gibt in Führungspositionen, die Zeit haben, sage ich jetzt mal, unter dem Mut oder weiß ich nicht was.
Die sollen zu dir kommen, zum Ladies Lunch. Da sind genug Frauen.
Wenn wir mal wieder ein Ladies Lunch machen dürfen.
Na, hoffentlich.
Solange müssen wir erstmal einen Podcast machen.
Also es war am Anfang sehr aufregend, fand ich, und... also man hat sich dann wieder mit seinen Kolleginnen getroffen. Beim zweiten Mal war es dann doch schon viel, viel besser. Neue Leute, neu vernetzen und so weiter. Und was halt extrem mir Spaß macht, ist, dass mehr und mehr Frauen begreifen, dass wir nicht Champagner trinken, gut essen, sondern dass wir Geschäfte machen.
Also das tun wir natürlich auch.
Na, so, ja, aber dass wir
Geschäftsfrauen
sind
der Sinn,
und gucken, wo können wir da miteinander lang. Und das finde ich schon sehr gut. Das finde ich schon extrem gut. Also weil die Jungs machen das ja schon seit Jahrhunderten, ne, dass sie sich gegenseitig, die Buddies, die Sachen zuschieben. Und deshalb muss man das als Frau eben auch. Ich finde es auch lustig, wie wir jetzt bei der Meisterkirche-Jury Patt hatten. Also, dass so viele Frauen wie Männer da waren dann auch, oh Gott, eine attraktive Journalistin kam dazu und wir fanden das alles, also als Frauen auch alles okay. Und dann sagte ein Kollege dann zu uns, ja, aber da werdet ihr ja alle stutenbissig. Und ich dann dachte, jetzt hat der Mann die Scheiße. Also weißt du, weil diese Stutenbissigkeit gibt es ja gar nicht mehr in dem Sinne. Also ich kenne sie nicht mehr. Man streitet sich, man ätzt sich an, aber was so unter stutenbissig gemeint war, war ja dieses zickige, hysterische, immer sich wegbeißen. Das gibt's gar nicht. Aber dass sozusagen die Männer jetzt überlegen, ob Frauen miteinander können oder nicht können, fand ich auch schon wieder einen Aspekt. Dachte ich, ach, jetzt sind wir schon so weit, dass sie uns das gar nicht zutrauen, dass wir miteinander arbeiten können. Also manchmal ist es extrem schwierig.
So oder so oder so ist es immer, wird es immer sehr alles begutachtet. Das wird ja im Männer, in diesen Männerräumen in Anführungsstrichen. Ja. Die würden sich das niemals alles so angucken wie wir. Wir analysieren das ja auch noch. Das ist ja das Witzige daran. Oder dass wir, weil wir uns immer versuchen zu verbessern und zu hinterfragen. Und Männer haben da so ein ganz anderes Verständnis. Und ich würde mir wünschen, dass wir uns weniger hinterfragen würden, ständig und immer wieder. Und ob sind wir gut genug, haben wir es gut genug gemacht, bringen wir genügend Leistung. Haben wir auch niemanden zu stark oder zu wenig? Ne? Also dieses, ich denke, dass wir da noch ganz viel lernen müssen und manche Sachen vielleicht einfach auch mehr fließen lassen müssen.
Also es gibt bei BMW ja auch immer ein Ladies-Treffen, ne? Ein Frauentreffen. Und dann werden so Vorträge gehalten und ich hatte ein unglaubliches Glück, einmal dabei zu sein. Da war, Gott, wie nennt man das? Ein früherer Mann, jetzt Frau. Hat sich umoperieren lassen. Also war früher Mann, jetzt Frau und hat einen Vortrag gehalten, er hat eine Digitalbude und so weiter aufgebaut und hin und her. Und das war total aufregend, wie der das so sieht. Das war sehr entspannt, wie sie das sieht und so. Das war, du hast schon gemerkt, das ist ein anderer Blickwinkel als den, der sonst so war. Und dann hat man sie auch gefragt, weil es lag ja so nah, was an Frauen so anders oder was sie uns sagen kann, was wir vielleicht verändern sollten und so weiter. Und dann meinte er auch, nicht immer dieser Perfektionismus. Einfach mal machen und lassen. Nicht immer wieder dran rumgrupschen und über 110% alles machen wollen, sondern 70 reicht auch. Weil die 70 fällt einem Mann gar nicht auf, dass es nur 70 ist. Weißt du, so. Und da dachte ich, ach, ja, schön, das mal so zu hören von jemandem, der es mal war und jetzt was anderes ist. Ja. Das fand ich total spannend. Ja. Hat mir unheimlich gut gefallen. Sehr eindrucksvoll. Und das ist ja bei uns, also ich auch, ich denke da auch manchmal, oh, geht es durch? Haben wir nochmal Glück gehabt? Weißt du, so. Aber ich denke, wir müssen entspannter werden einfach. Das liegt nicht an unserer Qualität oder an unserer Kompetenz oder an unserer Qualifikation oder sonst was. Es liegt daran, dass einfach Posten, Geld, Macht besetzt sind. Und wir wollen die auch. Und die geben die nicht ab.
Und Unabhängigkeit. Ja, Unabhängigkeit, mein neuestes Lieblingswort übrigens.
Ja, unabhängig.
Ich glaube, das ist das, was vielen immer bisschen Angst macht.
Das ist ja das mit dem Kinderkriegen, was ich nicht verstehe. Ja, weil, gut, ich bin jetzt wirklich eine andere Generation, aber wenn ich Kinder kriege, weiß ich doch, dass ich abhängig bin mindestens 16, 18 Jahre. Wenn ich eine gute Elternzeit mit den Kindern haben will, dann muss ich darauf Rücksicht nehmen, wie der Partner drauf ist. Dann muss ich materiell darauf achten, wie es geht. Wenn ich nicht arbeite und er arbeitet, ja, wer sichert mich denn materiell ab? Und dann hast du zwei Kinder, dann willst du Alleinerziehende mit zwei Kindern sein, das geht doch auch nicht. Also es ist alles ein Mist. Also bist du mit diesen Kindern schon in der Abhängigkeit? Ich sehe das ja auch. Und ich frage mich, wie das werden soll. Da geht nichts voran. So, jetzt sind wir aber nicht so pessimistisch, dass wir vorangehen. Du hast ja diesen Gesetzesentwurf, das wird schon alles regeln.
Ja, klar.
Lass die Männer zu Hause bleiben.
Marie schlägt mal vor, genau.
Ja.
Es läuft ja mit meinen anderen Vorschlägen auch so gut. Aber
Mit welchen anderen Vorschlägen?
Ach, naja, also ganz ehrlich, wir hatten jetzt auch eine lange Diskussion jetzt, dass halt so viele Restaurants über diese Vorschriften hinaus, die wir jetzt im ersten Lockdown hatten, mehr Hygieneregeln aufgestellt haben, als eigentlich gefordert wurde. Ja. Und dass viele sich ja auch Geräte in die Restaurants gestellt haben, die Viren rausfiltern, dass die Abstände größer waren, dass von vornherein mit anderen Masken gearbeitet wurde, dass bei uns zum Beispiel steht ja auch gleich, wenn du reinkommst ins Restaurant, ein Waschbecken, wo du dir erstmal die Hände wäschst oder desinfizierst und so viele, viele Kleinigkeiten. Abwaschbare Speisekarten oder dass alles desinfiziert wird, dass du halt die Polster desinfizierst und weiß ich nicht was. Wir haben ja einen riesen Auftrag. Und das waren ja ganz viele, die das so gemacht haben, von Anfang an. Und da habe ich ja dann auch mal geschrieben und gesagt, dass unter diesen Umständen es ja auch möglich sein sollte, das zu zertifizieren für die Zukunft, dass wir uns im ersten Lockdown darüber Gedanken machen, wie denn die Zukunft aussieht, damit wir keinen zweiten Lockdown bekommen, den wir bekamen. Weil nachweislich ja es auch keine Hotspots gab, die aus Restaurantbetrieben kamen, die sich an diese Sicherheitsabstände gehalten haben. Und die ja trotzdem alles zugemacht haben. Und wir müssen ja aber mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Wir sehen ja, dass wir wirtschaftlich momentan abhängig sind von den Geldern, die uns versprochen wurden. Mhm. Und das ist ja eine Abhängigkeit, die wir nicht haben wollen als Gastronomen. Mhm. Wir wollen ja nicht vom Staat finanziert werden, sondern wir wollen unser eigenes Geld verdienen. Wir müssen aber auch die Möglichkeit dafür bekommen. Und es gibt so viele, die so fleißig waren und so viel investiert haben in die Läden, so viele Hygienemaßnahmen.
Ja.
Mein ganzer Laden ist gepflastert von irgendwelchen Standdingern, wo du deine Hand runterhältst und so ein Desinfektionsmittel rauskommt. Ja, das muss ja auch irgendwie honoriert werden. Da muss es ja auch Konzepte für geben. Das muss einen Blick in die Zukunft geben, weil der Virus wird ja noch eine ganze Weile Teil unseres Lebens sein. Es ist ja nicht so, dass jetzt alle irgendwie Mitte des Sommers geimpft sind und dann alles wieder ist wie vorher. Es wird ja jetzt schon gesagt, dass wir auch die Masken tragen werden, dass wir auch Abstand achten müssen, all dieses, dass uns das noch das ganze Jahr begleiten wird.
Mhm.
Und da muss es, hätte es jetzt schon vor Monaten klare Konzeptideen geben müssen, wie wir Gastronomen denn weiter arbeiten dürfen in Zukunft, damit wir uns auch darauf einrichten können.
Aber ich meine, ich habe sehr gerne auch in Krisenzeiten und auch im Lockdown, also im leichteren Lockdown und so weiter, war ich in sehr guten Restaurants, die sich da, so wie ihr, sehr gut was überlegt haben mit der Konzeption und mit Sterilisier und was weiß ich alles. Ich fand das ganz toll. Jetzt habe ich einfach auch nur die Befürchtung, durch dieses andere mutierte Virus, das ja viel radikaler sein soll, dass wenn wir längere Zeit in einem Raum sind, egal wie viel, Filter oder sonst was, dass du dich trotzdem in irgendeiner Form über Gespräche oder sonst was anstecken kannst. Wenn ich mir überlege, dass wir jetzt im Bus fahren dürfen, nächste Woche, glaube ich, und nicht mehr sprechen, weil durchs Sprechen die...
War echt? In Berlin auch?
Ich glaube, ja.
Ja? Wusste, dass es irgendwie in Mallorca, in Spanien oder irgendwo
nein,
ist
nein,
das jetzt...
Nein, das ist jetzt in der Diskussion.
Ach, weil Sprechen, das habe ich noch gar nicht gehört.
Scheint sozusagen auch. Und wenn ich mir vorstelle, jetzt mal wirklich, verstehe mich nicht falsch, ich liebe es, aber wir hatten schon die Einladung, ich soll bei Bricole vorbeikommen, ein Gläschen trinken und so weiter. Sie hätten Abstände davor, so Kreise gemacht und hin und... Wir haben Gott sei Dank die Plastikwand. Ich trinke jetzt, glaube ich, das zweite oder dritte Glas. Ich hoffe nur, das sollte. Aber je mehr ich trinke, desto leichter werde ich auch. Und dann ist es mir irgendwann wurscht. Muss ich ganz ehrlich sein, da halte ich mich nicht an Abstand. Dann versuche ich auch, diesen geselligen Moment auch zu genießen und auszukosten. Wenn ich mir vorstelle, jetzt in einem Raum sind so 20 Leute, lass sie auch so ausgelassen und nett sein, wie wir sind. Das ist mir dann schon wieder, wo ich denke, da kannst du noch so viel. Die haben ja keine Maske, die essen und trinken. Ihr habt ja die Masken, ihr seid ja die Tollen, die dieses ganze Ding, dieses durchziehen. Aber die Gäste, das war ja immer das Thema, die Gäste. Also ich weiß, ich war in einem Laden, da war die Besitzerin da. Ich will jetzt gar keine Namen nennen, da kam ein Stammgast. Die Besitzerin hat eine Mutter, die ist über 90. Dann kam der und hat sie umarmt. Und sie hat gesagt, geh weg, es geht nicht und so weiter. Sagt er zu ihr, jetzt mach keinen Scheiß. Was machst du dann mit so einem Stammgast, der am Abend 1.000 Euro da lässt? Ne? Das sind alles so Geschichten, fand ich extrem schwierig zu handeln. Dem kannst du...
Also, da ich mich da immer in der Situation als Vorbild empfunden habe, ja, für meine Mitarbeiter, war ich da sehr, sehr streng, was das anging. Also, um mir ehrlich gesagt, aber macht das jetzt auch nichts aus, da Grenzen aufzuzeigen, warum auch immer. In anderen Bereichen mag das anders sein, aber da habe ich immer gesagt, das Wichtigste, was ich habe, ist der Betrieb, diese Mitarbeiter, deren Gesundheit es gilt zu schützen. Und ich bin denen wirklich auf den Nerven gegangen, den Gästen und den Mitarbeitern. Und ich kam mir schon echt richtig ätzend vor. Und zwischendurch, ja, setz die Maske auf, mach das. Hast du dir die Hände desinfiziert? Waschen Sie sich bitte die Hände. Ich kam mir vor wie so, also wirklich ja, wie ja, die Merkel der Gastronomie.
Ja, ja. Ja, ja.
Aber es hat uns von April bis zum 23. Dezember dahin geführt, dass kein einzigster Mitarbeiter von uns Corona hatte.
Ja,
keiner von denen jemand anders angesteckt hat und dass uns von unserem Betrieb ferngeblieben ist, obwohl wir den Lieferdienst hatten, obwohl wir immer ein volles Restaurant hatten, als wir wieder, also mit Abstand und all den Hygienevorschriften.
Ja, klar, verstehe.
Und da ist es dann das erste Mal in meinem Leben, dass ich sage, es ist toll, eine Streberin zu sein und alle Vorschriften einzuhalten. Das mag für andere Menschen wahnsinnig anstrengend sein, aber so bringt man halt sein Unternehmen dann eben auch durch die Krise.
Ja, ja.
Ne? Und manchmal mag das für andere Menschen ätzend sein, dass ich dann so ätzend bin, aber
ja,
dafür
also
kann ich dann auch die Gehälter
auch so
bezahlen.
Eine,
ne?
Also Charakterfrage. Ich weiß noch, dass in Kreuzberg hatten sie am Paul-Linke-Ufer Harvard. Ach Gott, wer weiß denn noch alles? Harvard, Volt, ich glaube Lode und Steen, rüber Toulouse-Lautrec, Herz und Niere. Die hatten so einen Walk, wo du einkaufen gehen konntest und so weiter. Und beim Volt hatten sie eigentlich das alles ganz toll hingerichtet. Matthias hat nach dem ersten Mal Security eingeführt, weil er gesagt hat, es geht nicht, die Leute nehmen keine Rücksicht. Ja, also das ist das. Ich weiß, dass Ilona im Toulouse gebrüllt hat wie ein Tier, dass die Leute weg sollen, dass sie hier nicht stehen bleiben,
ja,
und so weiter. Ne?
Ja.
Also du siehst, ich kann auf der einen Seite die Gäste verstehen, die gerne wieder dieses Gemeinsame und das Erlebnis suchen, aber auf der anderen Seite gefährden sie natürlich jedes gastronomische, innovative Konzept, wenn sie sich nicht entsprechend verhalten. Also das ist schon eine extreme Schwierigkeit. Und ich bin felsenfest der Meinung, dass wir, dass das nicht das erste Virus war.
Nein, also ehrlich
ich
gesagt,
denke, da kommt jetzt
ich persönlich, ich wundere mich, dass wir nicht schon längst, schon seit 10 Jahren oder länger, eigentlich gar nicht diese Problematik hatten.
Ja.
Und dass es das erste Mal war. Also ich bin überrascht, ehrlich gesagt.
Das Wichtige ist halt, dass wir Konzepte und dass wir Überlebensstrategien entwickeln, dass wir nicht wieder runterfahren wäre, sondern dass wir weiter unser Leben leben
können.
Deswegen
sage ich, die Hygienekonzepte ausarbeiten, Struktur reinbringen, zertifizieren, weil letztendlich wird das unsere neue Realität werden. Bloß wenn wir versuchen, das immer so wegzuwischen und so zu tun, als ob alles wieder wie vorher werden könnte, das glaube ich persönlich langfristig nicht. Weil ich glaube, es kommt wieder auf eine andere Art und Weise, ein anderer Virus. Und dann sollte man doch gucken, dass man sowas zertifiziert, dass man da Punkte setzt für Standards. Genau, so wie es in anderen Bereichen auch geht und gibt.
Ja. Wie ist deine Einschätzung? Wie werden die Gäste, werden die erstmal euphorisch alles nachholen wollen und jedes Restaurant wieder besuchen? Oder hast du das Gefühl, die werden alle sehr vorsichtig,
nee,
das wieder angehen?
Vorsichtig werden sie nicht sein. Sie werden aber auch nicht über euphorisch sein. Sie werden, ich glaube, sehr pointiert an die Sache rangehen, an Qualität. Sie werden gucken, was kriege ich für mein Geld? Kriege ich dann eine gute Qualität oder ist das einfach 0815?
Ja.
Mit Bio und weiß ich nicht was, wo kommt's her, wo geht's hin? Das wird eine Rolle spielen, aber sie werden es auf jeden Fall aus einer anderen Sicht betrachten. Sie werden es mehr genießen. Ich denke, dass wir es einfach allgemein, diese Freiheit, die wir haben, dass sie das mehr zu schätzen werden wissen. So wie wir auch als Mensch. Mhm. Und das wird was ganz, ganz Positives sein. So wie wir denken.
Ja, was denkst du, Sterne, rot gesehen, wird sich wieder neu erfinden müssen?
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass ich möchte mich dagegen verwehren, dass so Sterne immer so auch so eine Negativbehaftung hat, als ob das was Abgehobenes wäre. Aber es ist generell ja ein Arbeiten an Präzision, die auf den Teller kommt, auf fokussiertes Arbeiten. Ich weiß, dass das mit Sicherheit alles so weiter existieren wird, dass natürlich auch einige nicht mehr da sein werden, weil einfach diese Liquiditätsprobleme, die wir jetzt alle haben, schwierig sind. Und auch wenn diese Insolvenzfristen ausgesetzt sind jetzt, die ja eigentlich im April geendet hätten, wird es trotzdem den einen oder anderen von uns erwischen. Mhm. Oder der ein oder andere wird einfach sagen, ganz ehrlich, ich habe einfach auch jetzt keinen Bock mehr, wieder von vorne anzufangen, wieder mein Leben neu aufzubauen, wieder zu gucken, wie finanzieren wir das. Gerade mit dem Hintergrund, dass halt oft nicht so viel dabei übrig bleibt. Ja. Ne? Es wird weniger geben. Mit Sicherheit wird es einige einfach nicht mehr geben. Aber dieses Arbeiten an Qualität und die Liebe dazu, ob das jetzt ein Stern ist oder Gemio-Punkte oder Feinschmecker oder World's 50 Best und all diese ganzen Kladderadatsch, das wird es weiterhin geben, weil es ist einfach ein Qualitätsmerkmal.
Ja.
Und das ist auch wichtig, dass wir das haben. Hm. Aber es wird nicht mehr so viele davon geben, bin ich
aber
mir relativ sicher.
Aber ich meine, in dieser Situation jetzt warst du doch eigentlich, oder wart ihr ganz froh, unabhängig zu sein, weil viele Gastronomen haben ja, sagen wir mal, in Hotels oder so ihre Küchen und ihre Jobs. Und da hat es ja richtig reingeschlagen. Also da ist ja oftmals die Küche subventioniert worden übers Hotel. Ne? Weil jeder, der reinkommt, bringt Geld und konnte darüber dann auch querfinanziert werden. Das ist natürlich jetzt sehr schwierig, weil es ist ja auch alles dicht und da weiß man gar nicht, ob die Leute wieder zurückkommen.
Also ich glaube, das große Problem ist natürlich, dass gerade wenn Restaurants und Hotels waren und die Hotels, die das querfinanziert haben, eben gar keine Einnahmen mehr haben, dass das vielleicht so Sektoren sind, die wegfallen werden.
Ja.
Ansonsten natürlich ist es ein Vorteil in dem Falle, dass man Dinge selber steuern kann, wenn man selbstständig ist. Ein Nachteil natürlich, wenn man selber sein Leben durch die Selbstständigkeit finanziert, weil man eben niemanden hat, der einem 60% zahlt. Das muss man eben auch nicht vergessen.
Ja.
Also das ist halt die Entscheidung, das weißt du ja selber, die man dann trifft, wenn man die Selbstständigkeit gibt. Da wird nichts mehr in die Rentenkasse eingezahlt. Da wird einfach nirgendwo mehr was eingezahlt. Und wenn es jetzt so wie jetzt ans Eingemachte geht und man aus gewissen Hilfen auch rausfällt, Überbrückungshilfen aus verschiedensten Gründen und man keinen Anspruch darauf hat und wirklich auf sich selber gestellt ist, dann wünscht man sich natürlich für ein paar Sekunden, man wäre noch in einem Angestelltenverhältnis und würde zumindest die 60% noch kriegen. Also ich habe es mir auf keiner Zeit gewünscht, weil ich mag das und schätze das, dass ich halt alles selber steuern kann. Auch wenn ich eine gewisse Abhängigkeit davon habe, was ich vielleicht vom Staat bekommen könnte oder auch nicht. Aber diese Zeit hat mir sehr viel gezeigt, dass ich nämlich, als ich dachte, ich bin an der Grenze oder am Limit mit dem, was ich leisten kann, noch lange nicht am Limit war. Das war nämlich kurz bevor der erste Lockdown kam, dass ich viel mehr leisten kann, dass ich viel kreativer bin und viel mehr im Kopf habe, als ich dachte. Mich hat das aus ganz vielen Dingen, wo ich nur noch gerade ausgeschaut hat, auch rausgeholt. Und mir macht das auch Spaß, immer weiter zu denken, auch über die Zeit hinaus und in dieser Zeit auch noch zu investieren. Auch wenn ich weiß, dass es manchmal sehr knapp ist und dass es echt, dass ich wirklich, muss wirklich ganz schön rechnen. Und trotzdem weiß ich, wenn ich jetzt investiere in der Zeit, in der wir keine Umsätze haben, dass mich das langfristig ganz weit bringen wird, weil ich dann nicht zumachen muss deswegen in Zukunft. Ja, und ich die Zeit jetzt nutze, in das Personal investiere, in die Räumlichkeiten investiere, Dinge austauschen lassen, die ich hätte schon seit langem mal machen lassen müssen. Und weil das einfach so ist, also ich spüre das und ich setze das dann einfach auch um.
Meinst du, du wirst was mitnehmen aus dieser Zeit, aus dieser Krisenzeit? Also ich hatte ja so das Gefühl, dass wir alle so Hochleistungsmotoren waren, wir also ständig nur auf Höchstleistung und schnell und klar, dass wir da ein Stück weit mitnehmen, dass wir nicht mehr uns so hochjagen lassen.
Ich nehme daraus mit, was ich schon gesagt habe, dass ich mehr leisten kann, als ich dachte.
Ja.
Also, dass man sich gar nicht so eine Grenzen setzen lassen sollte von der Gesellschaft auch. Aber dass ich auch ein Recht darauf habe, was du jetzt gerade gesagt hast, auch mal runterzufahren und auch mal Stopp zu sagen. Und dass das auch kein Fehler ist oder dass es keine Schwäche ist. Also ich glaube, dass ganz viele Menschen in dieser Zeit, das sehe ich auch an meinen Mitarbeitern, wie die sich entwickeln, dass die wachsen mit der Krise und dass wir zusammenwachsen. Und ich nehme daraus mit, ich persönlich nehme daraus mit, dass ich einen ganz tollen Geschäftspartner habe. Also das bei Tim und mir, uns hat das halt, obwohl wir ja vorher schon so zusammengeschweißt waren, was das mit dem Betrieb und das Restaurant Tim Rauer anging. Aber das hat uns jetzt nochmal, dass wir dieses komplette neue Konzept dreimal neu erfunden haben. Also den Lieferservice jedes Mal neu hochgeholt haben und uns jedes Mal verbessert haben. Dass das gezeigt hat, dass wir wirklich unabhängig von dem, dass wir uns privat getrennt haben, so viel schaffen können, weil wir so viele Ideen zusammen haben, das umsetzen können, dass das ganz toll ist für die Zukunft, dass wir wissen, dass wir den Betrieb wirklich zusammen führen können und dass wir nicht stehen bleiben und dass wir die Angst, die wir vielleicht auch mal hatten, dass wir irgendwann mal zum alten Eisen gehören.
Ja.
Weil wenn du, das darf man ja auch nicht vergessen. Wir haben ja was geschafft, was kaum ein Betrieb in Deutschland geschafft hat. Wir haben eine tolle Benotung. Wir sind Höchstbewertung mit 19,5 Punkten im Gumio. Wir haben 2 Michelin-Sterne. Wir haben 4,5 Punkte im Feinschmecker. Wir sind bei den Berliner Meisterküchen, haben die also wirklich alle Auszeichnungen bekommen, die man bekommen kann. Beide. Und dann kriegst du halt diese tolle Auszeichnung, dass du in dieser World's 50 Best List bist. Und wir sind ja 2019 das einzigste Restaurant gewesen, was in diesem 50 Best war. Das ist, als ob du Olympia gewinnst, ja. Das darf man einfach nicht unterschätzen. Das ist ja nicht so, dass, als ob wir uns das selber geben, diese Auszeichnung, sondern wir bekommen die ja. Und, wir haben natürlich auch Ängste. Ist ja klar, weil wenn du ganz vorne mitspielst, bist du auch immer nicht nur derjenige, der ganz oben steht, du bist auch immer der Gejagte.
Ja.
Du musst immer jeden Tag daran arbeiten, besser als die anderen zu sein. Das ist ein wahnsinniger Druck und es spielt keine Rolle, ob du eine Frau oder ein Mann bist, ja, oder welche Sprache du sprichst. Es ist unglaublich. Und uns hat das, glaube ich, gezeigt, dass wir, egal welche Herausforderung kommt, dass wir es schaffen können, auf jeden Fall. Als Team, alle zusammen. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was ich daraus mitnehme, dass wir uns ein ganz tolles Umfeld geschafft haben, mit ganz tollen Menschen, ein ganz tolles Kernteam, die mit uns weiter wachsen und die mit uns auch zusammen alt werden. Und das ist das, was wir, glaube ich, mit rausnehmen.
Okay. Wir hatten schon mal drüber gesprochen. Ist es immer noch dein Traumberuf, den du machst?
Ja.
Und im nächsten Leben machst du es wieder?
Ja. Oh. Auf jeden Fall. Wobei ich jetzt natürlich mein Portfolio auch langfristig ein bisschen erweitern werde. Und ich habe auch noch geplant, noch eigene Restaurantkonzepte umzusetzen, die ich als Idee habe. Das war eigentlich für dieses Jahr 2021 geplant. Jetzt muss man gucken, wie das überhaupt ist, mit wann Gastronomien wieder öffnen können und
in Berlin oder
in Berlin? Definitiv in Berlin.
Okay.
Irgendwo zwischen Kreuzberg und Zehlendorf, irgendwo dazwischen auf dem Weg.
Ja. Ich verstehe. Wenn du von auf der einen Arbeit,
genau, von der einen Arbeit, na genau. Ja, ich bin ja praktischer Mensch. Also das ist jetzt nichts für mich, irgendwie nach Prenzlberg oder Mitte zu fahren. Das ist einfach nicht mein Ding.
Und wird deine Grillleidenschaft dann da
Also ich glaube, meine Leidenschaft für gute Produkte wird da auf jeden Fall sich manifestieren. Für das ist alles eine Idee hat. Der Champagner wird eine Rolle spielen. Aber es wird nicht kompliziert sein. Und sowas. Also ein, zwei Restaurants werden es auf jeden Fall werden. Und natürlich, das, in dem ich wirklich gut bin, meine Kernkompetenz ist Unternehmensberatung. Also mir geht es nicht darum, irgendwie jetzt einen Betrieb neu zu erfinden oder Konzepte neu zu erfinden, sondern in Betriebe reinzugehen und zu sagen, okay, da hakt es jetzt gerade. Also das zu analysieren, was sind die Probleme, kann man wo kann man was einsparen und trotzdem Mehrwert für den Gast generieren und für den Mitarbeiter. Und vielleicht so antiquierte Geschichten ein bisschen aus dem rausholen, wo sie gerade sind und nach vorne holen.
Ja, schön.
Ja. Liebe Eva-Maria, herzlichen Dank, dass du da warst.
Ja, ich danke.
Und ich würde sagen, vielleicht führen wir das ja nochmal fort. Das war eine sehr interessante Runde, würde ich sagen.
Ja, wenn dieser elendige Lockdown mal zu Ende ist.
Oh, wir gehen auch bald wieder mal essen, wenn es so weit ist, oder?
Ja.
Oh, ich freue mich schon. Und bis dahin, bleibt gesund. Bleibt ihr alle gesund und wir hören uns dann demnächst
mal wieder. Und bleibt tapfer.
Alle.
Haltet durch.
Jo. Bis dann. Tschüss.
Frauen in der Gastronomie. Marianne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie.